Gartenhelden, ein Weser-Kurier-Podcast.
Düfte sind wie Seelen der Blumen. Man kann sie fühlen, selbst im Reich der Schatten. Ein Zitat des französischen Moralisten und Essayisten Joseph Joubert. Ein lauschiger Sitzplatz, nah an einer sonnengewärmten Mauer. Der Duft von Sommer liegt in der Luft. Von leicht süßlichem Lavendel, herbem Thymian, würzigem Salbei, frischer Minze. Beim Streifen mit der Hand über die Kräuter wird der Geruch intensiver, fast wie am Mittelmeer. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zu einer neuen Folge der Gartenhelden. Düfte haben eine unglaublich intensive Wirkung auf uns. Sie versetzen uns direkt an Orte, an denen wir sie gerochen haben. Oder erinnern uns an Menschen, leckeres Essen oder lang vergessene Kindheitsmomente. Deshalb sind gerade an Sitzplätzen im Garten oder auf dem Balkon angenehm riechende Pflanzen wichtig für entspannende Momente. Das haben wir ja auch bereits in den beiden vorherigen Folgen mit Sven Beck erfahren. Falls Sie diese Folgen noch nicht gehört haben, lade ich Sie herzlich ein, das nachzuholen. Neben blühenden Blumen wie Rosen oder Jasmin verzaubern Kräuter wie Lavendel und Rosmarin die lauen Sommerabende. Doch wie pflegen wir diese Kräuter am besten, damit sie aromatisch bleiben und gedeihen? Und welche Sorten gibt es außer den bekannten Klassikern noch zu entdecken? Diese Fragen haben mich in die Kräutergärtnerei von Daniel Rühlemann im Landkreis Rothenburg geführt. Kommen Sie mit und lassen Sie sich von den Heil- und Würzkräutern verzaubern, die ich auf dem Rundgang durch die Gewächshäuser entdeckt habe. Herr Rühlemann, seit 30 Jahren haben Sie das hier, ist das richtig?
Ja, seit 30 Jahren läuft es ungefähr hier, seit über 30, fast 35 Jahre.
Nicht schlecht.
Ganz klein angefangen, als Einmannbetrieb, Quereinsteiger. Ich bin ja eigentlich Musiklehrer.
Habe ich gelesen, ja.
Und als Musiklehrer war ich damals frisch vom Studium gekommen und habe irgendwie zu wenig Schüler gefunden, keine Anstellung gefunden. Und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Schön. Hergegangen, habe gedacht, jetzt suchst du eine Gärtnerei, pachtest die erstmal. Inzwischen gehört sie mir ja auch. Ne? Und dann ging das los. Ne? Eigentlich war so der Startschuss, als ich einmal auf den Flohmarkt gegangen bin. Ich hatte so einen Freund, der sagte, hey, geh doch mal mit deinen ganzen Kräutern, du hast ja so viel, geh doch mal auf den Flohmarkt damit. Ne? Und dann dachte ich, okay, mache ich nur. Ich topf die alle in Joghurtbecher. Und dann habe ich die alle in Joghurtbecher getan und habe dann so einen Tapeziertisch auf der Bürgerweide in Bremen aufgestellt. Und dann bin ich diese ganzen exotischen Kräuter, nicht Petersilie und Schnitt, die bin ich dann wirklich heiß losgeworden. Und das war so der Kick, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja toll, du kannst dein Hobby vielleicht zum Beruf machen.
Schön.
Und das habe ich dann ja auch so gemacht. Und mit der Zeit ist das immer mehr gewachsen. Wie gesagt, erstmal nur ein Mannbetrieb und dann ist das jetzt ständig über die Jahrzehnte gewachsen.
Schön. Ja, ich sehe auch heute, es ist ein schöner Frühlingstag. Wir haben hier einen Hochbetrieb vielleicht, kann man sagen. War schwer, Parkplatz zu finden auf dem Gelände auf jeden Fall.
Also ich denke mal, Mitte April ist tatsächlich so eine Art Höhepunkt. Auch in der Natur sieht man das.
Ja.
Jetzt ist wirklich der Vollfrühling.
Ja, geht los.
Na,
genau. Genau, wir machen einen kleinen Rundgang und nehmen meine Hörerinnen und Hörer mal mit.
Ja, also wir verlassen jetzt gerade diesen Verkaufsbereich und sind jetzt hier in der Produktionsseite. Das meiste wird hier produziert in kleinen Töpfen und zwar von der Pike an. Wir kaufen nur ganz wenig zu, wir nehmen meistens, das meiste machen wir selber, also aus Sämlingen, aus Aussaaten, aus Stecklingen, aus Teilungsvermehrung, machen wir alles selber.
Ja, okay.
Und
viel Arbeit.
Viel Arbeit, aber ist auch schön. Man kennt die Pflanzen dann wirklich gut. Und manches geht auch gar nicht anders, weil ich bin ja auch so eine Art Vorreiter. Also ganz, ganz viele exotische Kräuter, die jetzt auch im Supermarkt zum Beispiel oder im Baumarkt gibt, die haben wir ursprünglich ins Land geholt.
Okay.
Und die gibt es jetzt zum Beispiel Jiaogulan. Haben Sie bestimmt schon.
Habe ich schon. Ich hab mich ein bisschen umgeguckt auf Ihrer Website und habe gedacht, das muss ich ja mal mitnehmen, wenn ich unsterblich werde.
Genau.
Das Unsterblichkeitskraut.
Ja, richtig. Das ist so was, das finden Sie inzwischen fast in jedem Baumarkt.
Mhm.
Und wir haben das mal vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so hier eingeführt und ist immer noch Der Renner hier ist eine leicht zu ziehende Pflanze, die man so wie Ginseng verwendet. Das ist das, was es ausmacht. Mhm. Und Ginseng selber haben wir auch schon gehabt. Mhm. Ist aber total schwierig, ne? Mhm. Ganz schwierig zu kultivieren. Und nach 7 Jahren kannst du dann so eine daumendicke Wurzel ernten.
Oh, okay.
Und davor hast du dich abgeplackt und bist alt geworden. Und dann kriegst du die Verjüngung. Okay, kann funktionieren. Jogulan ist schneller. Mhm. Kann man quasi schon im ersten Jahr ernten.
Und das
man erntet das Kraut.
Man, das Kraut, genau. Nicht die Wurzel wie beim Ginseng dann.
Ja.
Und das macht unsterblich?
Ich glaube, ich bin schon seit 300 Jahren ungefähr auf diesem Planeten.
Okay.
Ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, vielleicht sterbe ich auch morgen, aber 300 Jahre sind schon eine Zeit.
Dann muss ich das wohl auch kultivieren.
Okay, wir gehen einfach hier mal überall durch.
Ja.
Und, hier ist jetzt...
Kriege ich auch mal Einblicke, die ich sonst auch nicht bekomme.
Genau, das sind ja alles, sag ich mal, Produktionsgewächshäuser. Ne? Wir produzieren und machen das alles hier so in so kleinen Staudentöpfen. Ne?
Mhm.
Wobei, man darf immer nicht verwechseln. Also Kräuter sind jetzt nicht unbedingt immer nur eine Staude.
Mhm.
Ein Stauden denkt man sich, okay, das pflanze ich in den Garten und es ist winterhart und ist gut. Ne?
Genau.
Und bei Kräutern gibt es eben auch tropische Kräuter. Also wir haben sehr viel exotische Kräuter, die eben nicht winterhart sind, ne, die man dann zu Hause am Fensterbrett überbinden tasche.
Oder im Gartenhäuschen oder also Gewächs.
Ja, oder manchmal reicht schon frostfreier Schuppen oder so.
Okay.
Sowas, ne? Also das, ich betone das deswegen, weil viele haben irgendwie eine falsche Vorstellung.
Man muss sich genau informieren, was winterhart ist.
Oder es gibt Einjährige.
Nicht.
Einjährige gibt es auch.
Und die versamen sich dann. Und kommen noch
die
mal wieder.
Ja. Dill zum Beispiel.
Ja.
Dill würde ich niemals als Top-Pflanze empfehlen.
Okay.
Immer direkt sehen.
Okay.
Das am besten groß verteilt im Garten, weil an manchen Stellen wächst es wenig und an anderen Stellen wird es richtig toll.
Mhm.
Hier. Und dann sieht es sich auch wieder aus, genau, ja, wenn man es einmal hat. Kennen Sie Dill?
Ich liebe Dill. Also ich habe ihn noch nicht selbst kultiviert, aber ich liebe Dill wirklich.
Ich zeige Ihnen gleich noch eine Pflanze, die so schmeckt wie Dill ist, aber okay.
Ich sage mal kein Dill, okay.
Wir gehen jetzt nochmal hier weiter und gehen jetzt mal zur Saatgutabteilung. Da werfen wir mal nur einen kleinen Blick rein.
Ist ja
nicht so wahnsinnig interessant, aber wir haben ja auch hier erstmal 900 verschiedene Pflanzen.
Wahnsinn, ja.
Die wir anbieten.
Mhm.
Und wir haben nochmal 800 verschiedene Saatgutsorten.
Mhm.
Teilweise überschneidet sich das, ne?
Mhm.
Und teilweise ist es dann auch nur Saatgut. Keine Pflanze da. Gut.
Das wird nachher schwierig, wenn ich shoppen möchte, eine Auswahl zu treffen, was ich denn so mitnehme. Das wird nicht einfach.
Sie müssen am Anfang eine Entscheidung treffen. Lasse ich mich von Herz und Gefühl und Geschmack leiten oder habe ich einen ganz konkreten Plan?
Ich habe eigentlich immer beides. Halb, halb. Und ich habe vor allem nicht viel Platz.
Hier ist Saatgut, Sattel in den Kühlschrank, das sind Vorräte. Ne?
Ah, okay.
Das ist so die ganze Kommissionierwand quasi. Ne?
Wahnsinn.
Ja. Da wird jetzt immer alles rausgepickt für die einzelnen Bestellungen, die wir hier haben.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und dann wird das verpackt und dann geht das meistens im Briefumschlag. So, weiter geht's.
Wie groß ist das hier? Wie viel Quadratmeter, wissen Sie das?
Dieses Gelände sind 2 Hektar.
Oh, okay. Ja. Moin.
So, jetzt das nächste Haus. Hier wird getopft, jedenfalls ist die Topabteilung. Ne?
Okay.
Ja.
Schön.
Ja, das sind die Voranzuchtplatten, daraus wird das dann alles getopft.
Mhm.
Ja. Aber wir kommen gleich nochmal in die Vermehrungsabteilung.
Mhm.
Vermehrungsabteilung. Hier ist also auch wieder Kultur, alles Mögliche. Man denkt sich so, okay, wie kriegt ihr das überhaupt gebacken? Das sieht ja alles.
Es ist sehr viel, ja.
Viel.
Den Überblick zu behalten.
Checkig sieht es auch aus.
Oh, nö. Also das Garten,
wir haben eine Lagerbuchhaltung, die uns tatsächlich immer sagt, wo was steht.
Mhm. Ja, das geht sonst, glaube ich, nicht mehr.
Das geht das nicht. Die ersten Jahre habe ich das tatsächlich ohne gemacht. Ne? Aber okay, da war es ein Ein-Mann-Betrieb, dann weiß man auch, wo alles steht. Ne?
Ja, das stimmt.
Das geht schon lange nicht. Hier geht's mir noch. Ich wollte Ihnen eine Pflanze zeigen, die.
Unbedingt.
Die schmeckt aber kein Dill.
Okay. Da bin ich gespannt.
So, und zwar der sizilianische Fenchel.
Okay.
Probieren Sie gerne mal ein Blatt.
Dankeschön.
Nochmal zerdrücken. Man muss ja immer irgendwie zerdrücken, wenn man das Aroma hat. Nee, richtig. Nein,
ein bisschen.
Reißen, zerfetzen, kaputt machen.
Oh ja, ich merke schon.
Ja, und das riecht wirklich wie Dill.
Mein.
Das ist ganz faszinierend.
Oh, okay.
Kommt aus Sizilien.
Mhm.
Das ist eine interessante Story. Ich habe diese Pflanze tatsächlich mal mitgebracht aus New York oder beziehungsweise Nähe von New York, aus einer Kräutergärtnerei in der Nähe von New York. Und der hatte diese Pflanze und die hieß das. Und dann habe ich danach noch recherchiert, hey, wenn das sizilianisch ist, dann ist das ja vielleicht in Sizilien. Dann war ich zweimal auf Sizilien, habe danach gesucht, habe die nicht gefunden.
Aha.
Und auch sonst nicht. Im Internet in Italien recherchiert, nirgends. Aber das ziehen wir also auch seit vielen Jahrzehnten selber und ganz toller Geschmack für mich.
Ist das denn wie Dill auch, dass sich das wieder aussieht oder ist es mehrjährig?
Es ist mehrjährig. Das ist eine mehrjährige, das ist Staude. Ne? Und
ja, okay.
die kann man also auch im Herbst und vor allen Dingen auch jetzt im Frühjahr sehr gut ernten. Nachher im Sommer ist sie nicht so stark, aber jetzt so Herbst, Frühjahr oder auch Winter kann man die gut ernten. Dann, wenn kein Dill wächst zum Beispiel.
Ja, okay.
Und nachher hat man den Dill. Im Sommer hat man wunderbar Dill. Da kann man ja, von Dill kann man nicht nur die Blätter nehmen, da kann man auch die Blüten nehmen. Das wissen viele auch nicht.
Ja.
Die Blüten schmecken fantastisch.
Mhm.
Und sogar die Samen von Dill. Haben Sie den mal probiert?
Nee, aber ich habe das mal gehört, dass man das macht.
In der indischen Küche, bin ich drauf gekommen, durch die indische Küche, die verwenden tatsächlich Dill-Samen.
Okay.
Und man kann das zum Beispiel in so eine Pfeffermühle packen.
Ha.
Den Dill-Samen.
Ja.
Und Mahn. Das schmeckt so ein bisschen wie, ja, so eine Mischung von Dill und Kreuzkümmel oder so.
Spannend.
Jedenfalls auch ein ganz eigener, sehr guter Geschmack.
Hm.
Ja, also es gibt viel.
Also schmeckt wirklich lecker.
Mhm. Viel zu entdecken, sage ich mal.
Auf jeden Fall.
Auch nicht nur, was die Vielfalt der Pflanzen angeht, wollte ich damit sagen.
Ja.
Auch, ey, kommt drauf an, was du erntest und wann du es erntest und du es anbaust. Das ist ja, ich finde das aber so schön, dass es so erfahrungsbasiert.
Mhm.
Ne? Man hat so viel zu erfahren, man erfährt so viel im Garten, ja. Mit Gemüse und Blumen kannst du natürlich genau das Gleiche sagen.
Ja.
Aber das Schöne bei Kräutern ist, dass du auf sehr geringem Raum eine maximale Vielfalt hast, weil die meistens ja nicht so riesengroß sind,
ja.
Gewürzkräuter.
Ja,
ne?
Das stimmt.
So, jetzt gehen wir mal in die Vermehrungsabteilung, wo alles seinen Anfang nimmt, sozusagen.
Moin, hallo.
Also hier ist Vermehrungsabteilung, da sieht man sehr gut, wie Stecklinge gemacht werden. Das meiste wird durch Stecklinge gemacht.
Mhm.
Ne? Stück abschneiden, in die Erde stecken, feucht halten, warten, fertig.
Oder in ein Wasserglas?
Kann man manche Sachen auch machen.
Ja.
Basilikum oder Minze kann man sehr gut im Wasserglas machen.
Mhm.
Ne?
Okay.
Basilikum ist auch, ne?
Ja.
Das geht super easy im Wasserglas. Nicht unbedingt mit dem Standardbasilikum.
Mhm.
Das Standardbasilikum haben wir nur als Saatgut, weil das ist ja auch ganz easy auszusehen. Aber wir haben noch, zeige ich Ihnen gleich noch,
genau, Basilikum
etliche,
noch.
etliche Basilikumsorten. Ne? Ja, und hier beginnt eben alles auch, wenn ich mal eine neue Pflanze habe. Ich bin ja so ein Pflanzenjäger auch. Dann kommt die erstmal hier rein und dann wird die beobachtet und gehätschelt.
Also Pflanzenjäger heißt, Sie sind auch viel auf Reisen? Oder wo jagen
Im Moment,
Sie Pflanzen?
Ja, früher mehr, jetzt im Moment weniger, aber ja.
Grundsätzlich,
gelegentlich
ja.
Schon. Oder botanische Gärten, ne? Das ist auch nach Vermehrung, das ist so, die brauchen ein bisschen mehr Wärme.
Ja.
Und hier findet man, das sind jetzt alles so, die Fliesen sind da drüber, weil die feucht gehalten müssen. So, hier sind wir zum Beispiel an einem Basilikumtisch oder da vorne ist noch besser, glaube ich. Ja, Basilikum wird hier auch Ah, ist so eine Hauptpflanze hier, ne?
Mhm.
Dann haben wir, das sind alles Stecklingsvermehrte so.
Mhm.
Die werden also grundsätzlich nicht durch Aussaat vermehrt, sondern nur, dass man hier jetzt einfach ein paar und so einen kurzen Stängel abnimmt,
mhm,
und dann reinsteckt. Wenn man das jetzt in Wasserglas machen will, das geht ja auch super easy.
Mhm.
Jedenfalls bei diesen sogenannten ausdauernden Sorten, das sind, mhm, Ausdauer. Da würde ich immer ein bisschen längeres Teil nehmen.
Mhm.
Sowas von 10 Zentimeter oder wie viel ist es hier? Ja, 5 bis 10 Zentimeter.
Ja.
Ein Glas Wasser.
Mhm.
Alle 2 Tage Wasser wechseln und,
mhm,
nach einer Woche hat dieses Basilikum dann Wurzeln.
Nun probiere ich das mit einem Basilikum aus dem Supermarkt. Funktioniert das? Also die sind 0815.
Ja, am besten mal versuchen. Ne? So 2 ja. Gläser nebeneinander. Und,
mhm,
klar.
Gucken, was passiert.
Und diese Basilikum, das ist zum Beispiel, welches ist das? Ich glaube, das ist das russische Strauch. Oder ist
Zypern, oh, der riecht schon sehr intensiv. Das, genau, ist schon
sehr, sehr intensiv. Also viele von diesen ausdauernden Sorten sind sehr, sehr intensiv. Das ist die Mammut, heißt das. Das kriegt, hier hat es jetzt noch relativ kleine Blätter, aber wenn die ausgepflanzt sind, sind das sehr, sehr große Blätter.
Mhm.
Und diese Stecklingsbasiliken sind erstmal grundsätzlich viel stärker am Geschmack.
Okay.
Da. Und das Zweite ist, es gibt sie auch noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Mhm.
Was? Und die Differenz, das ist jetzt so, ja, ist auch schon ein bisschen andere.
Ich weiß nicht, wonach das schmeckt.
Ist in eine andere Richtung schon. Ja, das ist schon ein bisschen was Parfümiertes.
Ja, so, genau. Das, ja. Ja. Mhm.
Das stimmt. Das hat schon, aber es gibt auch welche, die riechen wirklich wie normales. Ich muss hier selber gucken, welches das ist. Weil manche sehen auch sehr, nee, das ist das Thai, genau. Das riecht wieder ganz anders, das riecht nach Anis. Das ist ein Thai-Basilikum.
Oh, ja.
Thai-Basilikum ist auch seit ein paar Jahren irrsinnig gefragt.
Mhm.
Und das ist jetzt so eine ausdauernde Thai-Sorte, die so Meter hoch
wächst. Mhm.
Und dann ist das Tolle bei der Sorte, dass sie nicht blüht oder ganz spät hält. Das heißt, man hat 2 Wochen Urlaub im Sommer und dann kommt man wieder und dann hat man immer noch weiche Spitzentriebe.
Mhm.
Wenn man ein normales Basilikum 2 Wochen im Sommer lässt, dann hat man nur noch Blütentriebe.
Mhm.
Ne?
Aber die kann man nicht essen?
Die kann man auch essen, doch.
Ja.
Die schmecken anders.
Mhm.
Die Blütentriebe, genau, das wissen viele auch nicht. Die von Basilikum, egal welche Sorte, kann man abstreifen vom Stängel und, mhm, trocknen für den Winter.
Well.
Die kann man tatsächlich trocknen. Okay. Während die Blätter eignen sich nicht zum, nee, das bringt überhaupt nichts.
Okay, die verlieren Aroma dann?
Ja.
Okay.
Das ist wie Stroh. Oder einfrieren in Eiswürfel oder so.
Ja, das ist ja, ich bin erst vor ein paar Jahren in die Welt des Strauchbasilikums eingetaucht,
mhm,
weil ich weiß nicht mehr warum, das sah interessant aus in einer Staudengärtnerei, da habe ich den mitgenommen und im Topf, der wächst ja, ich weiß nicht, was das für eine Sorte war, wächst wie wild. Die Bienen freuen sich und im Winter ist er dann tot.
Im Winter ist er dann tot, ja, weil der steht im Garten oder wo?
Ja, auf der Terrasse, genau.
Ja, ja, der Frost kommt, genau, oder manchmal reichen schon 5 Grad plus und das ist dann zu
kalt. Das ist zu kalt, okay.
Also ist das normal, so als Strauchbasilikum gilt, das ist dieses African Blue, haben wir jetzt hier nicht stehen, haben wir aber auch ein Sortiment, das schmeckt so, hat einen sehr strengen Geschmack.
Ich finde es sehr herb. Also ich mag es nicht gern essen.
Nein, ist kein Essbewusstsein.
Ich mag es gern sehen. Also
es sieht toll aus, es sieht toll aus für die Bienen, aber ich sage das mal dazu.
Ja.
Nicht, dass man falsche Hoffnungen hegt.
Ja, also es gibt besser schmecken.
Etliche andere Strauchbasiliken, die wesentlich besser sind.
Hm.
Oder das hier zum Beispiel, das ist eine amerikanische Züchtung. Die heißt, wie heißt es? Amasel heißt sie, Amasel. Das ist also sehr ähnlich wie das normale, aber, mhm, eben sehr, sehr stark.
Okay.
Kommt aus Texas. Die haben das da gezüchtet, weil es gibt manchmal so Krankheiten, so Mehltaukrankheiten über Basilikum. Und diese ist resistent dagegen.
Ah, okay.
Deswegen haben die das gezüchtet.
Ja.
Meine Sorge.
Diese Sorte. Genau.
Ja, und dann gibt es so Sorten, die schmecken, die riechen fast parfümiert. Wir hatten das eben schon.
Doch.
Das ist auch
viel kleinere Blätter.
Ja, das ist ein Buschbasilikum. Ne?
Das ist faszinierend, wie unterschiedlich die Blätter auch aussehen. Manchmal gekräuselt, manchmal ganz glatt.
Ja. Ja, also hier haben wir Blüten, die gehen also ständig in Blüten. Ne?
Ja.
Also das Wichtige ist bei Basilikum nochmal Wärme.
Ja.
Man sollte die auf keinen Fall zu früh auspflanzen. So Ende Mai ist der früheste Zeitpunkt, würde ich sagen. Und was noch wichtig ist, die brauchen guten Boden.
Guter Boden ist?
Gibt es ja auch so ein Märchen, ne? Kräuter wollen mageren Boden.
Ja, ja, genau. Ja, ja, Thymian, Rosmarin und all das.
Ja, das stimmt alles nicht wirklich, ne? Es gibt ein paar.
Ja.
Aber jetzt ganz speziell Basilikum braucht wirklich eine regelmäßige Düngung oder setzt es in den Garten, in guten Kompost und was nicht alles. Gut gedüngt die Boden. Wie wenn Sie jetzt Kohlköpfe ernten wollen.
Ja, ich habe fetten Lehmboden, weil es ehemaliges Landwirtschaftsgebiet ist.
Mhm.
Und überraschenderweise, der Rosmarin wächst wie Teufel, der Thymian wächst wie Teufel, kommt immer wieder.
Ja, ist alles wunderbar. Die meisten mögen.
Also das ist...
Die meisten Kräuter, ja.
Und ich hatte auch mal so ein Strauchbasilikum ausgepflanzt, der wurde auch riesig.
Mhm.
Sehr schnell, sehr riesig.
Ja, ja. Ja, alles Basiliken hier. Das sind
gibt's auch in dunkelrot.
Weißbunte. Das ist im Moment das richtig knallige Farbe hat das. Ne? So ein violettrot ist das. Das ist auch ein Thai-Basilikum, ein rotes
Thai-Strauch-Basilikum.
Mhm. Hat auch diesen Thai-Geschmack.
Ja.
Und sieht halt daneben noch sehr nett aus. Ne? Ja, auch so eine Mischung. Mhm. Wie eine Mischung von Basilikum mit Anis. Ne?
Genau, Anis, ja. Das ist,
und das ist das Typische von Thai, dass es so anisig schmeckt.
Sehr spannend. Passt dann gut in asiatische Gerichte?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ja, experimentieren, sag ich mal. Experimentiert mehr Leute.
Bitte.
Basilikum ist nicht giftig.
Ist er denn gesund?
Angeblich ja, ja.
Okay. So, und jetzt sind wir wieder im Freiland.
So, jetzt sind wir im Freiland, genau. Ja. Ja, man sieht, die meisten Stauden oder die meisten Kräuter sind schon aufgewacht. Ausgetrieben.
Es geht ja auch relativ schnell wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen, war es immer wieder warm.
Ja, ja, jetzt gerade die letzte Woche war extrem. Aber man sieht auch, mit Joseph, die brauchen dann seit ihre Zeit.
Jetzt zum
Beispiel, das sieht man ganz wenig. Es ist eine Heilpflanze, die Adonia. Ja, es gibt halt welche, die kommen erst im Mai raus, richtig.
Ne? Ja, und manche sind schon richtig groß und kräftig grün. Wie ist es denn mit der Trockenheit aktuell? Der März war ja ziemlich trocken. Viel geregnet hat es jetzt auch noch nicht.
Ja.
Ich meine, sie gießen die Pflanzen natürlich,
also
ist klar.
Ja, es bewässert, ist klar.
Ja.
Aber das stimmt schon. Wir haben sehr, sehr trockenes Frühjahr.
Ja.
Bis jetzt ist kein wirklicher Regen da gewesen.
Nee.
Ich wundere mich immer noch, dass die Felder grün sind. Ich hoffe, dass sie grün bleiben.
Ja. Ich wundere mich auch ein bisschen. Aber muss man denn, ja, es kommt wahrscheinlich auf die Kräuter an, welche man viel gießen muss und welche nicht. Basilikum grundsätzlich?
Basilikum, wenn es dem richtig gut geht, dann säuft es auch viel.
Okay. Hat ja auch große Blätterteile.
Ja, das säuft viel. Und es wächst vor allem enorm schnell. Ne? Mhm. Wenn es nicht schnell wächst, dann heißt das immer, okay, irgendwas mache ich falsch. Basilikum.
Mhm.
Entweder zu kalt, zu mager, zu trocken. Ja, ich habe nur eine Sorte, die ich Ihnen zeigen möchte.
Unbedingt.
Unbedingt. Und zwar, das war auch so ein Fall, da habe ich ein paar Jahre nachgesucht und nie was gefunden. Und dann haben wir eine Pflanze, habe ich dann bekommen, irgendwann. Daraus haben wir jetzt ganz viele tausend Pflanzen gemacht. Durch Vermehrung, ne?
Mhm.
Macht auch Spaß, selber zu vermehren. Ne? Kann ich also auch immer wieder empfehlen. Vermehrung ist nicht so schwer, wie viele Leute glauben. Das ist kein Hexenwerk.
Nein?
Ja.
Ein bisschen Pflege muss man. Man muss so. Es im Blick behalten wahrscheinlich. Ne?
Das ist diese Pflanze. Die ist jetzt so ein bisschen zurückgeschnitten und so. Das ist die sogenannte Bouillon-Pflanze.
Aha.
Riecht nach Hühnerbrühe.
Riecht definitiv nach Hühnerbrühe.
Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Pflanze. Die kann man tatsächlich als... Kann man meinetwegen... Wie so ein Tee aufgießen. Was weiß ich, zwei Blätter auf so eine Tasse, lässt es ziehen. Und der Unterschied zum Tee kommt ganz einfach, wenn man salzt das Ganze. In dem Moment, wo man es salzt, hat man sofort dann quasi eine Brühe. Schmeckt wie Brühe. Und es wird also von brasilianischen Küchen, das kommt aus Brasilien, das Kraut, ist nicht ganz winterhart, wächst aber sehr gut. Wird in Brasilien von Küchen verwendet zum Würzen, ist auch eine Heilpflanze und wächst enorm.
Ja.
Dann gibt's auch Pflanzen, die auch schwierig sind, oder? Mhm. Das wäre auch blöd, wenn alles leicht wäre, oder?
Jetzt, wo Sie gesagt haben, Vermehrung ist super einfach.
Ja, genau.
Das ist eine schwierige Sache.
Also es gibt tausende Sachen, die super einfach sind. Ja. Das ist schon so. Aber es gibt dann auch so Herausforderungen, die brauche ich auch. Ne? Mhm. Weil dann ist es ja spannend. Ne?
Ja.
Und zum Beispiel diesen da. Das kennen Sie wahrscheinlich nicht. Das ist eine Zimtpflanze. Das ist der echte Zimt.
Okay, nee, habe ich noch nie gesehen. Das
ist eine tropische Pflanze und man nimmt ja davon normalerweise die Rinde.
Die wird als Gewürz dann
gemahlen. Das ist dann der Zimt. Aber auch die Blätter, wenn sie die Blätter mal riechen, die riechen auch schon so zimtig, wenn man diese zerdrückt. Ja, so ein bisschen zerdrückt.
Ja.
Kann man also für Tee machen und so. Also das Problem bei dieser ist, die ist ein bisschen langwierig in der Vermehrung.
Das heißt, die wächst nicht so schnell, oder?
Die wächst nicht so schnell und die bewurzeln auch nicht so schnell. Ne? Was ich eben gesagt habe, bei Basilikum eine Woche und du hast Wurzeln, hier dauert es ein halbes Jahr.
Okay, gut.
Ja.
Okay, verstanden.
Ja, und dann darf man sie nicht austrocknen lassen und so. Also es gibt auch Schwieriges. Also
ja, das wäre ja sonst auch langweilig, oder?
Ja, ja, ganz
wenn alles so einfach wäre.
Viel zu langweilig. Guti, wir gehen mal weiter.
Mhm.
Also ich zeige Ihnen einfach so ein paar Lieblinge. Ne?
Auf jeden Fall.
Es gibt ja viele Lieblinge, können Sie sich vorstellen.
Genau, das ist ja eigentlich meine Anfangsfrage, die ich Ihnen noch stellen muss.
Was sind meine Lieblinge?
Was ist Ihre Lieblingspflanze?
Ja.
Und jetzt müssen Sie sich auf eine beschränken.
Also im Moment ist es die Bouillonpflanze. Jedes Jahr ist es eine andere. Das ist jedes Jahr eine andere Liebschaft.
Das ist ja auch, das geht mir auch oft so.
Das ist leider so. Da gibt es keine Treue. Jedes Jahr eine andere.
Dieses Jahr ist es
die Bouillonpflanze. Also das ist wirklich, jedes Jahr suche ich mir eine, hey, das ist jetzt meine. Ne? Und letztes Jahr war es diese hier. Dieses hier, das ist ein Majoran.
Okay.
Ja. Wir haben uns ganz viel mit Majoran beschäftigt, weil es hat ja so ein fantastisches Aroma, wenn es frisch ist.
Mhm.
Also es ist getrocknet.
Ja.
Majoran ist ja...
Unweilig.
Kann man wirklich auch vergessen, das getrocknete Majoran schmeckt. Und das ist richtig intensiv. Ja?
Wonach riecht das? Das ist ja
Majoran.
Ja, aber so die Geschmacksrichtung?
Leberwurst. In Würste wird Würsten wird es verarbeitet.
Okay.
Gut, und das ist jetzt so eine spezielle Sorte. Da hat sich herausgestellt, okay, dieses wächst toll, ist robuster und so weiter. Und also jetzt noch ein interessanter Punkt. Kann ich Ihnen jetzt hier nicht so zeigen. Aber den Majoran sollte man ausblühen lassen. Also richtig blühen lassen.
Okay.
Die Blätter hier sind schon recht schön. Also recht intensiv. Ne?
Sehr intensiv, aber weich auch.
Weich auch, ne? Genau. Ja. Das auch. Kommt auch drauf an. Ne? Wenn man es am Essen haben will, dann will man nicht so harte Blätter haben. Ne?
Ja.
Gut, aber wenn man sie jetzt blühen lässt und dann die knubbeligen Blüten da sind leider keine dran. Noch nicht, ne? Wenn man die abschneidet, die kann man auch trocknen, aber auch frisch. Die habe ich immer verwendet und die sind noch eine eigene Kategorie, noch stärker.
Okay. Schön. Zypern-Majoran.
Ja, genau.
Ja.
Majoran hat auch eine entspannende Wirkung. Das merkt man dann auch, wenn man wirklich so einen stark aromatischen Majoran hat, dann füllt man so eine Bohnensuppe mit Majoran. Boah, der Bauch fühlt sich dann so richtig warm und entspannt an. Ja, das ist also,
schön.
Nicht. Das ist ein tolles Kraut.
Ja, es riecht wirklich auch sehr gut. Ich finde es ein bisschen erfrischend. Also zitrisch, erfrischend.
Erfrischend?
So,
ja. Ja, okay. Ja, was ist ein Duft und wie beschreibt man den?
Ja, ist schwierig.
Vergleiche, man ist immer auf Vergleiche auch angewiesen, auch mit unseren anderen Sinnen.
Ja.
Aber der Duftsinn ist ja, sag ich mal, edukatorisch oder unterentwickelt. Wir haben keine Bildung in Düften.
Ja.
Aber ja, einen Vergleich sieht man. Ich würde jetzt sagen, das riecht harzig.
Okay.
So ein bisschen harzig. Interessant übrigens bei Majoran, manchmal kriegt man so ein, ich bin ja so ein Nasenmensch. Ne? Wenn ich in der Straße, in der Stadt laufe, in Bremen oder so, ich gehe dann durch die Straße und, die hat einen Angelika-Parfum. Oh ja, das ist ein Engelwurz in Parfum drin. Jetzt rieche ich sofort, was in dem Parfum drin ist.
Wahnsinn.
Ist ein Kraut ist. Ne? Und hier bei Majoran auch. Und zwar ist es so, dass in der arabischen Welt gibt es einen Parfum, was sehr, sehr beliebt ist, oder mehrere Parfums, die Majoranöl als Bestandteil haben.
Okay.
Und diese Araber, die duften nach Majoran. Das merkst du, wenn du einen Meter davon an denen vorbeigehst.
Mhm. Witzig.
Ja.
Das wusste ich auch noch nicht. Schön.
Wir gehen jetzt in Wimp. Die Häuser haben hier einen Namen.
Das, okay.
Das heißt hier Matrix.
Oh, wir waren in der Matrix. Okay.
Das heißt Neo.
Ah,
und jetzt gehen wir ins Morpheus.
Ins Morpheus. Ich sehe den Zusammenhang, ja.
Ja, weil es so warm ist.
Und weil Mittag ist.
Das ist das
Mittagsschläfchen.
Das ist das
Ach, du meinst. Okay.
Nein, das ist genauso warm wie nach Vermehrung. Mhm. Also 20 Grad oder so.
Ja,
gut. In der Nacht.
Ja, muss ja auch.
Und da sind jetzt die wirklich tropischen Kräuter.
Ah, okay.
Na? Aber auch Basilikum, ne? Mhm. Sieht man hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier zum Beispiel Curryblatt.
Ja, das habe ich auch schon öfter gelesen, aber ich habe das selber noch nicht.
Also normal ist es Currykraut oder Currystrauch.
Ja, genau.
Das ist so eine winterhartes kleines Sträuchlein mit so silbrigen Blättern, riecht nach Curry tatsächlich, ist aber zum Kochen nur bedingt geeignet und das ist hier der richtige Currybaum oder Curryblatt auch genannt. Wir sind jetzt an den großen Exemplaren schon vorbeigegangen, aber das ist jetzt auch ein ganz fantastisches Gewürz. Auch mal probieren, so ein paar Blätter zerknuscheln und unter die Nase halten. Kann man schwer beschreiben.
Das kann man wirklich schwer beschreiben.
Nicht so ein bisschen wie geröstete Erdnuss. So geröstet irgendwie, oder?
Ja, das stimmt. Geröstete Erdnuss.
Irgendwas. Hier wird gerade irgendwie Fleisch gebraten, oder? Also man sucht automatisch nach Vergleichen. Das finde ich immer so interessant.
Ja.
Und ich finde den, es gibt, bei mir gibt es dann immer so einen ganz kurzen Augenblick, wo ich nicht weiß, wonach das riecht.
Mhm.
Wenn es eine neue Pflanze ist.
Ja, sonst.
Ich kann das nicht vergleichen. Und dieser tolle, kurze Moment, der ist so toll, wo man nicht weiß, was es ist und es trotzdem wahrnimmt.
Mhm.
Das ist faszinierend. Aber wenige Zeit danach, oh, das riecht danach, okay, alles abgehakt.
Und dann ist man festgelegt.
Dann ist man wieder so im Kopf und
Schublade. Und
Schublade zu. Und das ist das, fertig, aus.
Ja, das stimmt.
Die Magie der Düfte, die verschwindet leider in meinem Gehirn jedenfalls. Ja, aber es ist sicher ein Ausgangspunkt. Ne? Die Faszination für Düfte, das nicht vergleichen zu können, oder? Ja. Also das ist eine tropische Pflanze aus Indien, die heißt deswegen Currybaum, weil es ist ein richtiger Baum und diese Blätter werden in Currys verwendet. Nicht statt Currys, sondern mit normalen Currygerichten werden die zusätzlich verwendet. Die werden teilweise angebraten oder mitgekocht und werden immer frisch verwendet.
Mhm.
Es gibt auch hier getrocknete, so wie bei Majoran, aber die sind nur deckgang 10% von dem, was ein frisches
Blatt hat. Ja, das geht verloren.
Ja. Ja.
Spannend. Curry. Curryblatt.
So, ja, hier haben wir ganz viel Basilikum. Das sind jetzt so die Verkaufstests. Töpfe, ne? Die müssen dann ein bisschen wachsen und dann sind die rettend.
Kann man sie mitnehmen?
Ja. Hier ist nochmal dieses große Wettrige, das Mammut. Das ist das Mammut.
Das ist das, ah ja. Ja.
Also wenn die magerer gehalten werden, wie in diesem Quickbot, diese Quickbot war nur zum Stecklinge schneiden.
Ja.
Da will man lieber einen kleinen Steckling haben, nicht so einen großen.
Mhm.
Und dann werden die weniger gedüngt und dann kriegen sie sofort kleinere Blätter. Das ist bei Basilikum ganz auffällig.
Okay.
Na? Aber das ist das Mammut, das kriegt halt relativ große Blätter.
Ne? Das ist, ja. Wirklich sehr große Blätter.
So, das ist jetzt hier unser letztes Haus. Das ist oft Kalthaus, nennt man das.
Okay.
Ist nur frostfrei gehalten.
Ist das der Nesselkönig, den ich eben in klein gesehen habe?
Ja.
Wahnsinn, das ist eine tolle Pflanze.
Das ist eine tolle Pflanze, ja.
Jetzt so schöne große Blätter. Sieht ein bisschen aus wie Brennnessel.
Ja.
Und hat ganz tolle Blüten.
Wunderschöne Blüten. Und das Tolle ist, man kann die sogar in Halbschatten pflanzen.
Okay.
Da fragen ja auch alle immer nach, hey, kann man das in Schatten pflanzen?
Ja.
Und, so, ne? Und viele Kräuter wollen natürlich die pure Sonne am liebsten.
Ja.
Die wollen ja auch wachsen und dafür brauchen sie Energie und die kommt von der Sonne.
Ja.
Und wenn man was ernten will, dann darf es nicht im Schatten wachsen. Aber das ist ja okay, man kann das essen.
Mhm.
Deswegen haben wir es auch im Sortiment.
Mhm.
Man kann die Blätter also tatsächlich ernten im Frühjahr, auch jetzt noch, ne? Und kann da was, so ein Spinat oder Salat oder die Blüten an Salat. Ja, aber ansonsten ist wunderbare Schatten- oder Halbschattenstauden.
Und die Hummeln lieben es, und wie man gerade auch sehen kann.
Ja. Das
diese
so
großen lustige, Blüten.
Typische Hummelblüten sind das. Ne?
Genau, so ein bisschen, sieht aus wie ein bisschen wie Löwenmäulchenblüten. Ne?
Ja, so ist es. Lippenblüten sind ganz typische, aber mit sehr großen, relativ großen, also für Lippenblüten sind es sehr große Blüten. Ja.
Wird das sehr groß?
Nee, nicht viel größer als das.
Okay.
Nicht viel größer.
Dann kann ich es vielleicht pflanzen.
Ja.
Habe ich schon öfter mal gelesen und gesehen und gedacht, das ist wirklich schön. Gibt es noch eine Lieblingspflanze,
naja,
die Sie unbedingt erwähnen wollen?
Ja. Jetzt rede ich darüber. Wir haben, es gibt Bergtee.
Ja.
Bergtee, haben Sie schon mal gehört? Von
griechischer Bergtee.
Griechischer Bergtee. Und griechischer Bergtee. Wo ist er? Da ist er. Gibt es mehrere Sorten. Es gibt einmal diesen ganz graublättrigen.
Ja.
Ja, ist wahnsinnig beliebt.
Mhm.
Ist auch ein toller Tee, ne?
Mhm.
Und die Blütenstängel gibt es ja mal als Tee. Die kocht man mit. Haben Sie es schon mal probiert?
Ich habe das nur in Griechenland, griechischen Bergtee gekauft.
Ja. Der ist also, das ist tatsächlich eine sehr, sehr populäre Pflanze. Das kennt man gar nicht so.
Nee.
Und wir haben davon zwei Sorten als Pflanze. Das ist hier jetzt die grünlaubige Form.
Mhm.
Die heißt, oder so goldgrün, ne? Das heißt goldener Bergtee. Hat auch so gelbe Blüten. Und schmeckt genauso wie der andere. Mhm. So ein ganz zartes Aroma. Nicht essen.
Nicht essen, nur trinken.
Und hat so ein ganz zartes Aroma, ne? Und ist sehr angenehm als Tee.
Mhm.
Und diese Pflanze, oder diese Art jetzt speziell, ist leichter zu kultivieren.
Okay.
Der griechische Bergtee ist auch winterhart, aber man muss aufpassen, dass man ein schönes, trockenes Plätzchen findet. Das darf nicht zu nass sein.
Ja, gut.
Und so weiter. Und dieses ist,
ist ein bisschen einfacher.
Easy going.
Der Rundgang mit Daniel Rühlemann ging noch eine Weile weiter. Und anschließend musste ich mir natürlich noch einen Einkaufskorb schnappen. Goldener Bergtee, weiße Melisse, Zitronenverbene Golden Wind, Heloise Sweet Lemon Mint, Waldminze, zwei japanische Teehortensien. Außerdem habe ich noch einige Thymiansorten mitgenommen, die ich gar nicht kannte. Pfefferthymian, Bergamotte-Thymian, kretischer und spanischer Thymian und der Orangenteppich wachsen nun in unserem Garten. Neben vielen anderen Sorten, die wir bereits gepflanzt haben, vor allem als Bodendecker. Sie merken schon, Thymian ist mein absolutes Lieblingskraut. Deshalb ist mein Gartenheld in dieser Folge der Thymian. Lehmboden? Nein, das ist nichts für Thymian. Zum Glück haben wir uns von dieser Vorgabe nicht abschrecken lassen. Sondern wir waren stur und haben Thymian als Bodendecker eingesetzt. Und das mit Erfolg. Durch den vollsonnigen Standort gedeiht das Würzkraut hervorragend, kriecht teilweise über die Terrasse und verwandelt den Gartenboden ab Mai in ein zierliches Blütenmeer. Thymian stammt aus dem Mittelmeerraum und ist perfekt an trockene und sonnige Bedingungen angepasst. Er benötigt wenig Wasser, sobald er gut angewachsen ist, was ihn zu einer pflegeleichten Option für sonnige Standorte macht. Außerdem bildet Thymian mit der Zeit einen dichten, teppichartigen Wuchs. Dieses dichte Blätterwerk erschwert es Beikräutern, auf den Boden zu gelangen und zu keimen und unterdrückt so unerwünschtes Wachstum. Sie kennen das sicher. Viele Thymiansorten verströmen einen angenehmen, aromatischen Duft. Besonders wenn man drüber läuft oder die Sonne die Blätter erwärmt. Gleichzeitig sind die kleinen Blüten eine attraktive Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und andere nützliche Insekten. Es gibt verschiedene Thymiansorten mit unterschiedlichen Blattfarben und Wuchsformen, von kriechend bis leicht aufrecht. Viele Thymiansorten sind essbar und können frisch oder getrocknet in der Küche verwendet werden. Ich empfehle da gerne den Zitronenthymian, denn für mich gibt es nichts Schöneres, als im Winter ein schönes Gemüsegericht zu kochen mit diesem zitronigen, würzigen Geschmack des Thymians. Somit ist Thymian nicht nur ein schöner, sondern auch ein nützlicher Bodendecker. Ist die Pflanze erst einmal etabliert, benötigt sie kaum Dünger oder aufwendige Pflege. Ein gelegentlicher Rückschnitt nach der Blüte kann helfen, ihn kompakt zu halten. Kurz gesagt, Thymian ist ein robuster, trockenheitsverträglicher, duftender, insektenfreundlicher und attraktiver Bodendecker, der sich hervorragend für sonnige Standorte eignet und gleichzeitig einen praktischen Nutzen in der Küche haben kann. Mit meinem Gartenhelden sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Thymian und zu weiteren Sorten. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, um diesen Podcast zu bewerten oder mir ein Feedback zu geben. Für die nächste Folge habe ich Sabrina Kors vom NABU besucht. Vielleicht erinnern Sie sich noch an sie aus einer vorherigen Folge im vergangenen Jahr. Damals haben wir mit Alexandra Müller über essbare Waldgärten gesprochen. Mich hat das Thema sehr fasziniert und deshalb wollte ich einmal sehen, wie sich der Waldgarten auf dem NABU-Gelände so macht. Bei dieser Gelegenheit haben Sabrina und ich über ein wichtiges Thema in vielen Gärten gesprochen. Was kann ich eigentlich in den Schatten pflanzen, das auch für die Insekten gut ist? Und ist Schatten gleich Schatten? Diese Fragen beantworten wir in 2 Wochen für Sie. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, genießen Sie die Sonne und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtner.